HR3,
der Gast des Tages.
Janice Jackheit. Sie hat mit ihrem Ruderboot den Atlantik überquert.
Ja, eine Wahnsinnstour hat sie hinter sich gebracht. Das muss man sich mal vorstellen. 6.500 Kilometer quer über den Atlantik, ganz allein in einem Ruderboot. Janice, guten Morgen.
Hallo.
Was ist denn das gewesen? Eine Frau, ein Boot, ein Ozean, muss man ja schon fast so sagen, ja? Eine ganz, ganz große Aktion. Als erste Deutsche haben sie mit einem Ruderboot den Atlantik überquert. Ich verneige mich jetzt hier mal, ja? Respekt, Respekt, Respekt.
Dankeschön.
Was ist das für eine Idee gewesen? Die klingt ein bisschen verrückt.
Ein bisschen, ja. Ist auch schon vor längerer Zeit geboren. Also es ist ein sehr langer Entscheidungsprozess gewesen, ob ich das wirklich durchziehe oder nicht.
Wissen Sie noch, wem Sie von dieser Idee das allererste Mal erzählt haben?
Meiner Familie.
Aha. Und wie hat die reagiert?
Sehr begeistert, nee, nicht wirklich. Also war natürlich im ersten Moment ein bisschen der Schock. Da war aber noch dieser Stadttermin sehr weit weg. Das heißt, die konnten das immer noch ein bisschen verdrängen. Von daher ging es noch.
Eltern denken ja immer, okay, das beruhigt sich bei Kindern. Das ist nur eine Phase. Das geht wieder vorbei. Haben die das bei Ihnen auch gedacht?
Ich glaube schon, ja, man schiebt es auf. Aber ich habe natürlich dann versucht, meine Eltern in den Prozess zu integrieren. Das heißt, sie mitzunehmen, die Vorbereitung. Aha. Dass sie eben auch sehen, dass ich gut vorbereitet bin und auch ein gutes Team an meiner Seite habe. Und so war es am Ende eigentlich dann so, dass sie es gar nicht mehr abwarten konnten, dass es endlich losgeht.
Also über Ihr Team und welches Boot man eigentlich nimmt, wenn man so eine Tour plant. Das sind ja alles ganz, ganz wichtige Entscheidungen, die eben auch lebenswichtig natürlich sein können. Darüber sprechen wir gleich ein bisschen. Ich möchte nochmal versuchen, dass Sie sich zurückbeamen, gefühlsmäßig, in diese Situation, den Abreisetag am 23.11.2011. Können Sie sich noch an dieses Gefühl erinnern, mit dem Sie in das Boot gestiegen sind?
Es ist wie eine Seifenblase. Also man nimmt nicht mehr viel wahr. Ich habe auch nicht geweint, also nicht am Hafen noch geweint. Man ist aber dann so nervlich angespannt. Man verabschiedet sich noch von den Freunden und von der Familie und ist dann so nervös, weil natürlich auch ganz viele Leute schauen und es ist viel Krach, überall Nebelhörner, die dann gern geschlagen werden. Also es ist richtig Gaudi da und ich muss mich dann konzentrieren. Weil
ist das ein Ritual, wenn jemand so in See sticht mit diesen Nebelhörnern?
Eigentlich
oder?
Nicht, aber wenn jemand mitbekommt, dass man mit dem Ruderboot den Hafen verlässt, dann versammeln sich natürlich die ganzen Hafengäste da und kommen mit ihren Dinkys rausgefahren und nachgefahren und das ist natürlich nochmal eine Zusatzbelastung, weil man dann auch aufpassen muss, dass man auf der Rausfahrt nicht mit einem Schiff irgendwie kollidiert. Das ist immer die kritischste Phase eben, wenn
schwierig.
Man den Hafen verlässt.
Und Sie steigen ein und sagen, es ist so ein Gefühl wie in einer Blase. Sie haben jetzt gesagt, eine Seifenblase. Und hat 6.500 Kilometer vor sich. Wo sind Sie denn gestartet?
In Portimão in Portugal. Das ist die Südspitze.
Warum da?
Ach, das ist eine längere Geschichte. Ursprünglich war geplant, die Kanarischen Inseln mal als Stadtort auszusuchen, aber da hatte mir ein bisschen die Herausforderung gefehlt. Und ich wollte.
Sie haben gedacht, Kanaren kann jeder rudern, ja?
Kann jeder, ja. Und für mich war einfach das Ziel, Europa vom Festland abzustoßen. Und da kommt nur Portugal in Frage. Es ist ein netter Hafen, die Leute sind nett. Ich hatte da gute Beziehungen auch und es ist einfach, hat sich gefunden.
Wie lautet der Zielhafen?
Der ursprüngliche Zielhafen war eigentlich Antigua, zumindest der offizielle. Und in der Mitte des Ozeans habe ich dann entschieden, dass wir doch nach Barbados gehen. Mhm. Es sind beides schöne Inseln, es ist die gleiche Distanz, von daher macht es keinen.
Jetzt sagen Sie, dass wir nach Barbados gehen, aber Sie waren doch alleine im Boot. Wer ist denn wir?
Mein Boot.
Ach so. Wie süß. Wie das heißt denn das Boot?
Das hat Boot heißt Bifrost. Das ist so eine Macke von mir. Man fragt dann immer, warum ich wir sage, aber es gehört auch noch ein Team dazu, das an Land auf mich aufpasst und ich fühle mich dann immer etwas, ja, weiß nicht, egozentrisch, wenn ich sagen würde. Deswegen wir. Mein Team,
also,
mein Boot nicht.
Das Boot, das Team und Sie haben diese unglaubliche Reise tatsächlich geleistet. Geht es den Oberarmen noch gut oder müssen die jetzt abtrainiert werden? Weil es waren ja, glaube ich, wie viele Schläge, wie viele Ruderschläge? Sie haben das mal ausgerechnet auf Ihrer Homepage.
Aber das Rudern ist ja fast, also die Hauptkraft beim Rudern kommt ja über die Beine. Da ist ja ein Rollsitz im Boot drin, wie beim Rennrudern. Und man stößt sich dann quasi mit den Oberschenkeln ab. Und erst im Endzug benutzt man die Arme. Das heißt, die Hauptbelastung sind die Beine und der Po und nicht, wie man meint, die Schultern.
Also nur der Laie, der sonntags auf so einem Sonntagssee so ein bisschen im Kreis herumrudert, der macht natürlich alles falsch, weil er es mit den Armen machen muss und keinen Rollsitz hat.
Genau.
Also ich freue mich, dass Sie heute mein Gast sind. Eine Wahnsinnsabenteuerreise, eine enorme Leistung, aber eben auch mit einem Ziel und einer wertvollen Aufgabe. Dahinter steckt nämlich eine ökologische Idee und welche das ist, sagen wir gleich. Wenn sich eine Frau dazu entschließt, sich in ein Ruderboot zu setzen, um den Atlantik mit eigener Muskelkraft zu überrudern, dann hat sie doch bestimmt eine Mission, oder?
Also es gibt natürlich zwei Missionen. Das eine ist die Selbstverwirklichung, die gehört dazu. Mhm. Und die zweite Mission ist natürlich der Meeresschutz. Man muss beides nennen, weil natürlich keiner so verrückt ist, nur um Wale zu schützen, mit einem Ruderboot über den Ozean zu rudern. Deswegen sage ich ganz bewusst, ich wollte mich natürlich auch zum Großteil selbst verwirklichen und nehme dann diese Meeresschutzmission natürlich mit dem Herzen mit. Es fand sich in der Zusammenarbeit mit Oceancare, das ist eine Meeresschutzorganisation aus der Schweiz, eine Partnerschaft, die so symbiotisch war, dass wir einfach zusammen gerudert sind im Sinne.
Wofür steht diese Organisation Oceancare?
Oceancare ist eine große Umweltschutzorganisation, die vor allem im Meeresschutzbereich arbeitet. Das heißt, es geht um Tiere, es geht um Delfine, Wale, die gerettet werden. Wir haben eigentlich ein Thema uns aus diesem Potpourri rausgesucht und das ist der Unterwasserlärm.
Also ein ganz, ganz wichtiges Thema, ja. Was uns ja eigentlich gar nicht so bewusst ist. Und wenn man in einer Großstadt wie Berlin oder Frankfurt jetzt hier lebt, sind wir ja alle über Wasser, über dem Meeresspiegel, andauernd von Lärm umgeben. Also wir hatten hier in Hessen gerade eine große Diskussion, die hält immer noch an. Es geht um Fluglärm, natürlich Verkehrslärm, Lärm aus der Nachbarschaft. Also wir sind andauernd alle von Geräuschen umgeben. Und unter Wasser ist auch Lärm.
Da ist sogar noch viel schlimmerer Lärm. Die Schallausbreitung unter Wasser ist weitaus effizienter als in Luft. Das heißt, der Lärm ist schneller, geht weiter und ist natürlich noch lauter. Meeressäuger und auch die Fische orientieren sich natürlich auch mit dem Gehör, weil sie ja nicht viel sehen können in dem dunklen Wasser. Das heißt, das Gehör, die Geräusche sind eigentlich die Grundvoraussetzung für das Leben unter Wasser. Und wenn der Mensch mit Unterwasserbohrungen und Unterwassersprengungen oder eben großen Militärsonaren in dieses sensible System eingreift, können Fische einfach eben nicht mehr sich orientieren, gehen quasi verloren, kollidieren mit Schiffen.
Sie können stranden. Wir sehen ja manchmal, dass manchmal so eine ganze Gruppe von Delfinen oder Walen dann plötzlich strandet.
Hat über 3000 aktuell wieder in Peru gestrandet. 3000 Delfine bekommt man so nebenbei mal mit, aber
die Ursache ist, damit ich das nur noch mal richtig verstehe, sogenannter Unterwasserlärm.
Richtig. Das kann man ganz konkret beobachten, zum Beispiel bei den Walen. Man hat festgestellt, dass die Kommunikationsfrequenz bei den Walen seit den 70er Jahren kontinuierlich abnimmt. Das heißt, die gehen mit ihrer Frequenz immer weiter runter, um diesen Lärm, der von außen einströmt, zu kompensieren. Nun kann man sich natürlich die Frage stellen, wie weit kann der Wal noch irgendwann runtergehen seiner Frequenz? Und irgendwann ist einfach Schluss. Man muss sich das auch ganz konkret vorstellen, dass die Schalldruckpegel so hoch sind, dass diese Fische innerlich im Gehirn verkochen. Also das heißt, es gibt innere Verletzungen im Kopfbereich.
Und ach, deswegen auch, bluten die auch manchmal, wenn die stranden?
Deswegen bluten die, wenn die stranden, ja. Das sind Militärsonare, die haben jetzt, ich weiß es nicht, 240 Dezibel. Das hieß vor 10 Jahren noch, 240 Dezibel ist absolut riskant, sowas darf man nicht machen. Aber natürlich sind blöderweise die Gegner-U-Boote kleiner geworden. Also darf man jetzt mit größeren Militärsonaren natürlich suchen. Jetzt ist das alles in Ordnung, aber die Fische sterben.
Aber jetzt kennen Sie sich bei dem Thema aus. Aber bevor Sie gesagt haben, ich möchte diese große Strecke rudern, hatten Sie davon Ahnung? War das etwas, was Ihnen am Herzen lag? Oder hat sich das jetzt ergeben aus der Zusammenarbeit mit Oceancare?
Ganz, ganz intensiv am Herzen. Das Thema Unterwasserlärm war für mich eigentlich ein bisschen weg von mir. Die Ursprungsidee von mir war eigentlich gegen den Müllstrudel, das Plastikproblem im Meer. Es ist eigentlich eben durch die Zusammenarbeit mit Oceancare eigentlich erst auf die Idee gekommen, dass wir mit dem Thema Ozeanlärm vielleicht in dieser Kampagne ja mehr bewegen können, weil das Ruderboot eben keinen Motor hat, keine Geräusche macht und da mit symbolischen leisen Ruderschlitten.
Das heißt eben auch Freizeitsport, alles was man hat mit Jetski, Motorbooten, Strandleben, ist das für die Tiere auch eine Bedrohung?
Es kommt drauf an, wenn man natürlich in Brutgebiete eingeht oder in Laichgebiete von Fischen eingeht. Aber das weiß jeder, der einen Bootschein hat, dass man das eben nicht macht. Natürlich gibt es Auswirkungen, aber die sind in sehr begrenztem Maße. Und wer verantwortungsbewusst mit seinem Sportgerät umgeht, richtet auch wenig Schaden an.
Nun haben Sie diese Tour auch einen Titel gegeben. Das nannte sich Row for Silence. Also Rudern für die Ruhe letztendlich, für die Stille. Was bedeutet Ihnen denn Stille?
Ach, ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wenn man allein in so ein Ruderboot reingeht und in den Atlantik überquert, sucht man, glaube ich, auch eine eigene Stille, möchte sich auch ein bisschen selbst finden. Deswegen hat der Begriff Stille für mich eine ganz eigene Bedeutung. Nun ist natürlich am ersten Tag gleich noch mein iPod ausgefallen. Das heißt, ich hatte auch kaum noch Musik dabei. Das heißt, es war wirklich still.
Ist Ihnen das schon schwer gefallen, auf so ein technisches Hilfsmittel dann auch zu verzichten?
Das ist ja Entspannung, die Erkenntnis. Ja? Im Vorfeld hatte ich mir das nicht vorstellen können, ohne Musik darüber zu kommen oder ohne meine Hörbücher. Ich dachte, dann wird man verrückt. Interessanterweise habe ich dann aber festgestellt, dass es tatsächlich ohne geht, wenn man mal 2 Wochen Entzug hat von Musik und Lärm. Es ist natürlich laut da draußen, die Wellen, der Wind, aber wenn diese Alltagsgeräusche und die Musik mal weg ist für 2 Wochen, lernt der Körper wieder mit sich selbst umzugehen, mhm. der Kopf wieder mit sich selbst umzugehen und man kann sich mit sich selbst beschäftigen, ohne sich zu langweilen.
Aber das ist doch auch eine sehr schöne ja. Erkenntnis. Eigentlich das wichtigste Geschenk, was man dann ja von der Reise mhm. auch mitbringen kann. Aber nun hätten Sie auch sagen können, mein Gott, ich gehe in den Wald oder ich gehe in ein Zen-Kloster und finde dort Stille.
Es war die Kombination, die mich, glaube ich, gereizt hat, weil Sie gerade sagen Zen. Ich denke, diese beiden Ruder sind in der Symbolik für mich wie 2 Gebetsmühlen, die man immer wieder ins Wasser taucht und raus. Und ich glaube, wenn man sich wirklich finden will und diese mentale Herausforderung annimmt, diese Stille sucht, ist es hilfreich, wenn man ein bisschen körperlich auch noch gefordert wird. Und von daher war es für mich die Kombination aus mentaler Anforderung, 80% und 20% natürlich körperlich.
Na, aber wenn man so ein Projekt wie das Ihrige angeht, dann läuft man nicht einfach in den nächsten Laden und kauft sich irgendein Ruderschlauchboot. Wie man das plant, wie man vielleicht auch plant mit schwerem Seegang, mit Sonnenbrand, mit Bootsschäden, mit Schlafstörungen und den bekannten, berühmten Seebeinen umzugehen, davon gleich mehr mit Janis Jackal. So schöne Musik, wie wir hier bei HR3 spielen, konnte sie nicht mehr hören, denn der iPod ist gleich am ersten Tag auf dem Ruderboot kaputt gegangen. Aber sie ist ja eine mutige Frau mit einem Plan. Und wenn man ein Projekt wie das ihre angeht, dann läuft man ja nicht gleich in den nächsten Laden, kauft ein Ruderboot und los geht's. Sie müssen mir jetzt mal erklären, wie und wann Sie mit der Planung begonnen haben.
Also die Planung im Kopf begann vor 10 Jahren und die richtig aktive Planung vor 2 Jahren. Das heißt,
kommen Sie aus einer Ruderfamilie oder warum war die Idee auf einmal in Ihrem...
Auch nicht mal. Ne? Ja. Ich habe was gelesen über das Thema und es hat mich einfach in mir irgendwie Klick gemacht. Es passiert halt manchmal sowas mhm. und ich weiß auch nicht warum. Und mich hat das fasziniert und nicht mehr losgelassen über die Jahre. Und vor 2 Jahren war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich werde nicht jünger. Wenn dann jetzt...
Darf ich fragen, wie alt Sie waren, als Sie ins Boot gestiegen sind, um das zu überqueren?
34. Mhm. Ich meine, man kann das auch mit 60 theoretisch machen, aber für mich war dann immer so der Punkt, naja, ich möchte schon noch mit 30 das mal machen, wenn ich es mache. Ich habe mich dann 2 Jahre wirklich 24 Stunden am Tag auf dieses Projekt vorbereitet. Das war mein Vollzeitjob. Nachts davon geträumt, also wirklich 24 Stunden. Und da gehört alles dazu. Die körperliche Vorbereitung, die mentale Vorbereitung, natürlich viel, viel Arbeit am Boot. Das Equipment muss beschafft werden.
Nicht so schnell. Was heißt das, körperliche Vorbereitung? Haben Sie dann sich angemeldet im Fitnessstudio und immer das Rudergerät blockiert oder sind Sie in den Ruderclub eingetreten?
Alles. Also man muss sich vorstellen, das Ziel war am Schluss 12 Stunden am Tag in diesem Boot zu rudern. Und das war geplant für 5 Monate. Das ist absolut hardcore. Also ich bin nicht wirklich eine Extremsportlerin. Ich muss mich dann natürlich auch quälen, da mal auf den Rudertrainer und auf die Fahrradfahren laufen, was man sich vorstellen kann. Ich habe auch einen gewissen Background in dem Bereich, also ich fange da nicht bei Null an. Und es geht ja dann auch weiter. Das Boot war ja eigentlich ein nackter Rumpf, der komplett bestückt werden musste. Das ganze Equipment musste ja auch verstanden werden. Die ganzen Scheine mussten gemacht werden. Ich muss ja auch wissen, was
das ich hatten mache. Sie alles nicht. Sie hatten erst diese Idee und dann sukzessive.
Zum Teil. Ich habe immer gesagt, das ist ein Projekt, bei dem kommt alles zusammen, was ich im Leben mal gelernt habe. Also ich habe zum Beispiel mal irgendwo gelernt, wie man Flugzeuge vertratet und habe mich immer gefragt, wofür brauche ich das mal im Leben? Und das ist genau dieses Projekt, wo es passiert. Da ist es gut, wenn man die Elektrik selbst macht und wie in einem Flugzeug verkabeln kann.
Und darf ich fragen, was Sie ursprünglich gelernt haben, was Ihre Ausbildung dann ist?
Ich komme aus der IT, habe dann jahrelang, war selbstständig in dem Bereich, habe in ganz vielen verschiedenen Bereichen gearbeitet und natürlich einen breiten Background auch mir erarbeitet. Und das kommt diesem Projekt sehr zu.
Aber eher aus einem technischen Bereich und mit einer technischen...
Technisches Handwerk auch, ja.
Affinität. Und wo findet man ein Boot, was diese Strapazen, es sind ja auch Strapazen, dann schafft? Also da nimmt man ja nicht ein normales Ruderboot hier vom See.
Also es ist ein speziell gebautes Boot, nur für diese Anforderung. Das muss eben in der Lage sein, 12 Meter Wellen abzukönnen und eben auch durchzukentern. Das heißt, wenn das Boot die Eskimo-Rolle macht, muss es auch wieder hochkommen. Das sind unwahrscheinliche Kräfte, die da wirken, wenn da schon 6 oder 7 Meter Wellen auf das Boot einschlagen.
Schrecklich. Ich muss sagen, schrecklich. Weil ich finde, das macht einem, das Meer hat ja was Faszinierendes im schönen Sinne, aber auch im bedrohlichen beides. Sinne.
Es ist beides. Also es ist, glaube ich, gerade dieser Wechsel, der den Reiz macht zwischen diesen extremen Situationen in beiden Polen. Das absolute Desaster, wo man fast davor steht und auf der anderen Seite absolute Euphorie, die man an Land, glaube ich, so nicht finden kann. Oder ich habe sie bisher nicht gefunden.
Naja, Sie haben ja geschrieben, ich will nicht runter von diesem Adrenalin. Wie lange hat das denn angehalten?
Das Adrenalin selbst kommt nur in ganz kritischen Situationen. Also zum Beispiel da, wo diese Kollision kurz bevorstand oder wo mich dieser Wal, den ich für ein Hai hielt, am Bein erwischt hat im Wasser. Das sind Momente, wo richtig der Körper in den Überlebensmodus geht. Da wird richtig Adrenalin ausgeschüttet. Das hält nicht lang an. Nach ein paar Minuten geht das Adrenalin weg. Und dann ist man wieder in diesem diffusen Normalzustand. Und auf der anderen Seite gibt es eben Momente, die sind so unglaublich schön, wenn man stundenlang mit Walen spielt oder wenn Wale einen verfolgen, wenn Delfine kommen und tanzen, dann flippt man aus. Und dieser Wechsel kann ja innerhalb von Minuten passieren. Das ist richtig, richtig tough. Und
aber man kann es mit niemandem teilen in dem Sinne. Ja. Also man kann es über den Laptop dann ein bisschen teilen, indem man dann hinterher nochmal den Blog schreibt und das alles durchgibt. Aber war da nicht manchmal das Gefühl, irgendwie so das Glück auch rausschreien zu wollen und zu sagen, wo seid ihr, ich will das erzählen?
Ich glaube, man muss ein bisschen dafür geschaffen sein, mit der Einsamkeit klarzukommen. Für mich war eigentlich die Erkenntnis, am Anfang hatte ich immer das Bedürfnis, mich zu artikulieren und das in die Welt rauszuschreien, was alles passiert. Und dann immer mit der Kamera draufhalten, weil das glaubt mir ja keiner, was da passiert.
Mhm. Aber dann eigentlich den Moment nicht zu erleben, ne?
Ja, und irgendwann war dann dieser Punkt und das ist eben eine Veränderung in mir gewesen, wo ich gemerkt habe, wisst ihr was, es ist mir doch gerade egal. Ich genieße es dann und wenn ich ein Foto mache, mache ich ein Foto. Und ob es mir das jemand dann glaubt oder nicht. Aber wir haben ja genug Fotos gekriegt, jetzt sind ja alle glücklich. Und
aber den meisten, kann ich mir vorstellen, macht ja eher dieses Alleinesein Angst. Was ist denn das Schöne auch an der Einsamkeit?
Das mit der Angst ist nicht so schlimm. Wie gesagt, wenn kritische Situationen sind, hat man keine Zeit für Angst. Und es gibt viele Dinge, die Angst machen können, die sieht man aber nicht. Das sind die wahren Gefahren. Nachts Treibgut im Wasser. Man muss damit klarkommen, man muss sich der Situation bewusst sein und dann kann man ganz gut damit leben. Es kann natürlich mal sein, und das ist, was viele nicht verstehen, gerade wenn keine Wellen da sind, wenn es ganz still ist, liegt man in der Kabine und plötzlich kommen Ängste hoch. Das ist nämlich dann der Moment, wo man mal Zeit hat, Angst zu haben. Und wenn dann keine Wellen da sind, ist auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Haie kommen und sich am Boot reiben. Das heißt, man hat dann 3-4 Meter Hammerhaie am Boot dran und die sind dann 30 Zentimeter von meinem Ohr entfernt, da wo ich liege in diesem Boot. Und das sind dann die Momente, wo man dann wirklich richtig kämpfen muss, um diese Angst nicht hochkommen zu lassen.
Nun ist das Boot ja nicht sehr dick. Dann gibt es ja auch wahrscheinlich die Gefahr, können die das irgendwie durchschubbern oder so ganz laienhaft mal gefahren. Das ist ja für das, was das Boot leistet, hat ja dieser Körper nicht so viel Gewicht. Aber solche Gefahren gibt es ja nicht, dass so ein
Es ist Hai, unwahrscheinlich, dass man
durchkratzt oder durchbeißt.
Es kann mal ein Wal draufspringen, das ist ein Problem. Und das wird auch wird einem ganz schnell bewusst, wenn man Buckelwale hat, die ums Boot herumspringen, dann sieht man nämlich, das sind so, was weiß ich schätze mal 20 Tonnen. Wenn das aufs Boot fällt, ist natürlich das Boot kaputt. Aber es ist so gebaut, dass es auch weiter schwimmt, wenn es kaputt geht. Und
das müssen Sie mir ja gleich erklären, wie sowas funktioniert. Und vielleicht sprechen wir ein bisschen über Gefahren. Ja, denn diese Strecke, die 6500 Kilometer, das haben Sie schon gesagt, sowohl bei ruhigem Wasser gibt es Gefahren, aber auch bei hohem Wellengang. Und wie man die dann so alleine meistert, dazu gleich mehr von Ihnen. Janice Jacquet, bei aller noch so guten Vorbereitungen gibt es Situationen und Unwägbarkeiten auf hoher See, auf die man sich sicherlich nicht vorbereiten kann. Situationen, die gefährlich werden können, darüber haben wir ja gerade schon gesprochen. Aber welche Momente sind Ihnen denn noch ganz besonders im Gedächtnis, die Sie überrascht haben?
Es gab zwei Momente, die mich sehr überrascht haben. Das eine war nachts nördlich der Kanarischen Inseln, habe ich mich in einem Treibnetz verfangen.
Klar, wie konnte das passieren? Das schwamm da.
Wir gehen davon aus, dass das illegale Fischer waren, weil sie waren nicht ausgerüstet mit dem Equipment, was vorgeschrieben ist. Das heißt, ich konnte sie nicht sehen, ich konnte sie nicht hören und nicht mit ihnen kommunizieren. Die sind auf dem Kollisionskurs mit mir gewesen. Normalfall bin ich für so eine Situation eigentlich vorbereitet. Nur wenn man dann gleichzeitig in diesem Treibnetz festhängt, kann man natürlich nicht mehr ausweichen.
Was heißt das, Sie sind für solche Situationen vorbereitet? Was macht man da, wenn illegale Fischer auf Kollisionskurs sind?
Im optimalen Fall natürlich das Boot rufen, mit ihnen reden, dass sie den Kurs ändern. Im absoluten Zweifelfall kann ich ihn ändern, aber natürlich nur im begrenzten Maße. Das geht über Sturmanker oder eben über Wegrudern, aber das sollte man sich jetzt nicht so schnell vorstellen. Im Zweifelfall hat man Signalmittel, die man einsetzen kann, auch Raketen, die man abschießen kann. Das habe ich auch alles gemacht in dieser Nacht, nur die haben mich nicht gesehen. Ich nehme an, dass der Kapitän, der eigentlich auf der Brücke sitzen muss, mit vorne beim Ausleger war und gefischt hat. Das heißt, die haben diese Netze eingeholt. Und da waren 3 Spotlichter an diesem Schiff, die waren so grell, dass die einfach in diesem Gegenlicht mein Boot und meine Raketen, die ich da abgeschossen habe und meine Handfackeln, die ich gezündet habe, einfach nicht gesehen haben.
Ist das eine lebensbedrohliche Situation oder was kann passieren, wenn man in so einem Netz festhängt?
Das Netz selbst ist nicht das Problem. Es kann passieren, dass es einen runterzieht. Es ist schon vorgekommen, dass in ganz ungünstigen Situationen solche Netze absinken, dass irgendwo ein Gewicht dann drin ist, ein großer Fisch irgendwas und das Boot, was drin hängt, wird mit runtergerissen. Sehr unwahrscheinlich. Die höhere Gefahr war eigentlich dieser Fischertrawler, dieses Boot, was auf mich zukommt. Die haben mich erst 50 Meter bemerkt auf Kollisionskurs mit mir. 50 Meter von mir.
Und 50 Meter auf dem Wasser ist nichts, weil der große Fischtrawler kann nicht mehr reagieren. Und sie konnten nicht reagieren, weil sie in diesem Netz festhingen.
Richtig. Ich kann da sowieso nichts mehr machen. Also man sagt immer, man hat eventuell noch eine Chance, wenn man einen Fischertrawler oder auch diese großen Containerschiffe, die ja bis zu 400 Meter groß werden, wenn man die eine Seemeile Entfernung sieht, also fast 2 Kilometer, dann hat man noch eine Chance, wegzurudern.
Ansonsten kann ich mir vorstellen, bei dem riesigen Keil sind sie auch wie in so einer Art toten Punkt. Der kann sie ja gar nicht sehen.
Es sehen wird er mich sowieso nicht, da bin ich zu klein. Und die Wellen, man muss sich ja vorstellen, man hat immer 2-3 Meter Wellen, auch bei ruhigem Wetter da.
Das heißt,
die Wellen sind immer
Wetter
höher als ich. Und 2 bis 3 Meter ist eigentlich der Schnitt.
Und was haben sie dann gemacht? 50 Meter nur noch?
Ja, ich stand dann da mit meinen Raketen abgeschossen, mit meinen Handfackeln und 50 Meter vor mir haben sie mich gesehen. Ich habe wirklich schon die Fischer gesehen, wie sie an der Bootwand standen und natürlich dann wild gestikuliert haben. Die haben dann voll ihren Motor hochgefahren und haben 20 Meter bei mir an der Backbordseite passiert. Also das war wirklich haarknapp. Das war richtig tough.
Und auf sowas kann man sich doch in der Theorie nicht vorbereiten.
Wie gesagt, wenn ein Containerschiff kommt, weiß ich, wie ich damit umgehen kann. Da ist auch die Brücke besetzt, die sind gut ausgerüstet. Das funktioniert, aber wenn natürlich irgendjemand illegal fischt. Und die zweite Situation war das mit diesem Wal, wo ich im Wasser war. Natürlich geschaut, ob Haie da sind, weil ich hatte ja schon einige gesehen. Aber an dem Tag war ganz ruhig und ich bin dann ins Wasser, wollte den rumschrubben. Und da hat mich was am Bein erwischt und das war ziemlich groß. Ich habe mich dann nur umgedreht und es war alles schwarz. Und dann geht natürlich der Körper sofort in diesen Adrenalin-Modus rein.
Also schwarz, weil das große Tier war.
Ein riesiges schwarzes Tier hinter mir war. Also so, das ist das, was ich mich noch dran erinnern kann. Da feuert der Kopf dann natürlich hi, hi, hi. Also dann raus aus dem Wasser, was auch nicht so einfach ist. Dann bin ich nicht in das Boot richtig reingekommen, in dieser Eile. Und man wird nicht panisch, aber fast panisch. Und das war so eine Situation, wo ich auch ziemlich überrascht war. Es war am Schluss ein Wal, kein Hai. Das habe ich aber erst.
Aber der kann sich anschleichen oder anschwimmen, ja, ohne dass man einen Wal bemerkt. Wie geht das denn?
Der Wal ist mir 2 Wochen lang nachgeschwommen. Das ist ganz ungewöhnlich. Machen Wale, soweit ich weiß, eigentlich fast nie.
Der hat sich im Bifrost verliebt.
Dann hat man Boot. Sieht ab und zu mal, wo ich dann wusste, dass er da war, sieht man manchmal da eine Luftblase. Morgens eine kleine Finne, die auftaucht, wo man sich nicht sicher ist, ist es ein oder nicht. Und es gibt so Zeichen, die Wale sind. Aber er taucht ganz selten richtig auf. Oder zumindest nicht
aber
in meiner Nähe.
Aber sind die gefährlich?
Nähe
auf. Der Körper, die Körperlichkeit, diese Masse Nein. ist gefährlich. Aber das Tier an sich?
Es gibt Unfälle mit Tauchern. Das kann immer mal passieren. Aber es ist unwahrscheinlich, dass sie mich angreifen. Ich denke eher, er hat die Neugier an diesem Boot gefunden. Ich weiß nicht, er schien relativ jung zu sein. Vielleicht war er gerade erst aus einer Gruppe abgetrennt und hat jetzt einen neuen Anhang gesucht. Ich weiß es nicht. Und er war 2 Wochen wirklich da jeden Morgen. Und ich habe dann immer die Finne nur kurz gesehen. Und dann nach 2 Wochen morgen ist er wieder richtig aufgetaucht. Also abgeblasen und alles. Und wie ich da mit der Kamera so drauf halte und das Filme kommen vom Horizont, Delfine, alles voll mit Delfinfinnen. Da habe ich dann auch da gestanden und habe gedacht, mein Gott, man soll ja sowas nicht romantisch verklären. Aber für mich hatte das den Eindruck, er hat mir diese Delfine vorbeigebracht und hat nur diesen ganzen Trares gemacht, dass ich ja rauskomme und das sehe. Und danach sind Delfine und Wale verschwunden und ich habe ihn nie wieder gesehen. Andere Wale ja, aber ihn nicht. Also es war schon wie ein Abschiedsgeschenk, aber man sollte nicht anfangen so zu
Nein.
denken.
Nein. Mir fällt es ja schon schwer zu überlegen, was packe ich in meinen Koffer für so einen Kurztrip, vielleicht mal am Wochenende. Aber Janice musste ja ihr Ruderboot packen mit allem, was sie dann zum Leben und zum Überleben für die Atlantiküberquerung brauchte. Waren denn eigentlich auch sowas wie Glücksbringer an Bord?
Ja, mir haben ganz viele Leute ganz viele Glücksbringer mitgegeben. Bei einigen war ich einfach sprachlos. Ich habe ein Stück von einem Meteoriten mitbekommen. Kleine Püppchen aus Guatemala und Traumfänger und viele Kettchen und kleine Dinge. Ich habe immer gesagt, es muss.
Sie haben noch 2 oben, sind das 2 Armreifen, die Sie auf der Reise da mit
Die hatte ich auch dabei, ja. Ich habe immer gesagt, es muss was Kleines sein, weil ich natürlich nicht viel Platz im Boot habe. Und es war mir wichtig, wenn ich über Bord gehe, habe ich so eine kleine Tasche, die ich mitnehmen kann.
Ja.
Die ist so 30 Zentimeter vielleicht in der Länge durch.
Dass da jetzt nicht so ein Riesen-Teddy oder sowas drin ist.
Genau, also es musste da reinpassen. Von daher war es meist kleine Anhänger oder irgendwas.
Aber was packt man ein, wenn man so eine Strecke dann tatsächlich vorbereitet?
Was packt man ein? Oh je. 250 Kilo Lebensmittel, unwahrscheinlich viele Geräte, also Meerwasser, Entsalzer, Kochgeschirr, Gaskanister, also diese kleinen Gaskartuschen. Unwahrscheinlich viel elektrisches Equipment für die Kommunikation, für die Navigation. Riesige Solarzellen packt man ein, Schlafsäcke packt man ein, Kleidung, Sonnenschutz ganz wichtig, Ruder, Ersatzteile ganz viele. Man muss eigentlich alles reparieren können an dem Boot. Man muss dieses Boot auch wirklich kennen. Medizinbedarf, also
das heißt, man muss sich auch medizinisch selbst versorgen können. Haben Sie da vorher einen Kurs gemacht für so Notfälle?
Ja. Also ich kann mich auch selbst nähen, mir selbst Zugänge legen, habe auch alles dabei, weil es kann ja sein, es ist mal was Ernstes und dann ist ja kein Schiff da, was mir helfen kann so schnell. Und dann kann es auch mal sein, man muss sich eine Woche selbst versorgen mit einem gebrochenen Bein oder mit einer ausgerenkten Schulter.
Wenn man sich das Boot jetzt auf der Seite Row for Silence nochmal anschaut, dann ist es ja so lang und schmal. Und hat man da noch einen Raum, in dem Sie sich zurückziehen konnten, unten in dieser Fläche? Die ist ja nicht sehr groß.
Es ist nicht sehr groß, aber es sind zwei Räume da. Einmal vorn am Boot im Bug und einmal hinten im Heck. Da kann ich reinkriechen, kann mich in meinen Schlafsack reinmummeln und bin dann zwischen zwei Netzen gefangen.
Und Sie können dann auch schlafen, egal wie es schaukelt?
Muss man schlafen, ja. Nach 3-4 Tagen muss man irgendwann mal schlafen. Dann muss man sich damit arrangieren.
Wann hatten Sie so ein Gefühl, jetzt bin ich auf meiner Reise?
Also ich würde sagen, die ersten 2 Wochen waren richtig hardcore. Das heißt, seekrank, die ganze Aufregung, nichts essen können, nicht schlafen können richtig. Und nach 2 Wochen war so der Punkt, wo ich mir meine Seebeine verdient habe, wo ich mich nicht mehr so oft gestoßen habe, weil dieses Boot natürlich dauernd...
Was sind denn Seebeine?
Man sagt das so. Also solange man die Seebeine nicht hat, kann man auf dem Boot nicht richtig laufen, weil der Körper diesen Gleichgewichtssinn nicht ausgleichen kann. Und folglich fällt man immer irgendwo hin oder schlägt sich irgendwo den Arm auf und so weiter. Und nach 2 Wochen war ich an dem Punkt, wo ich sagen kann, ich bin durch mein Boot gesprungen, auch in 6 Meter Wellen wie eine junge Gazelle und mir ist nichts passiert.
Sie fühlen das Boot, egal wie hoch die Wellen
sind. Man geht mit. Der Körper adaptiert sich dann zu
dem. Das ist tatsächlich so.
Ja, das ist
so. Aber 2 Wochen Seekrankheit, ja, ich habe mal 2 Tage erlebt, das war so schrecklich. Wie überlebt man das?
Also die Seekrankheit selbst war nicht so lang. Das würde ich maximal mit einer Woche einsetzen, obwohl es später nochmal Phasen gab, wo es kam. Aber trotzdem, die ersten 2 Wochen sind natürlich auch vom Kopf her extrem tough. In der Dunkelheit nachts auch. Also man braucht einfach eine gewisse Zeit, um dort anzukommen, wirklich. Und das waren die 2 Wochen. Und das war für mich auch 2 Wochen des Reizentzugs. Weg von Stimmen, mit Menschen, mit denen man reden kann, weg von Autolärm, diese Geräusche, die man an Land hat. Und der Körper brauchte, oder der Kopf brauchte eigentlich, 2 Wochen, um diesen Entzug durchzumachen. Und nach 2 Wochen war ich plötzlich mal wirklich allein auf dem Meer und ich habe diesen ganzen Ballast hinter mir gelassen.
Eine Frau, ein Boot, ein Ozean und jede Menge Gefahren. Gab es den Moment, Janice, in dem Sie dachten, diese Nummer, diese Atlantiküberquerung für den Row for Silence, das ist doch zu groß für mich. Ich sollte abbrechen, einfach umkehren?
Würde ich ihr nicht zugeben.
Okay, es gab ihn.
Ja, also ich habe nie wirklich erwogen, aufzugeben. Gottes Willen, nein. Mhm. Zumal dann auch immer das Problem besteht, man bringt andere in Gefahr. Wenn jemand kommt und retten muss, das geht natürlich noch, solange man in der Landnähe ist. Aber ab irgendeinem Punkt ist das auch nicht mehr möglich.
Also dann ist man wirklich allein.
Es gibt noch eine Möglichkeit, über ein Satellitensystem eine Nachricht zu senden. Dann werden Containerschiffe umgeleitet oder es kommt ein Flugzeug, aber die Rettungskosten sind horrend. Die Wahrscheinlichkeit, oder es ist dann auch nicht so, dass dann einfach ein Boot einen Tag später da ist, um Gottes Willen. Also,
aber es hätte sein, Sie verabschieden sich, Sie umarmen Ihre Eltern und all die Menschen, die Sie lieben und Sie sehen sie tatsächlich nicht wieder.
Der Rüdiger Neberg hat mir was Tolles gesagt. Wenn man sowas macht, muss man wirklich auch ein gewisses Stückchen hinter sich abbrechen. Man kann sich super gut vorbereiten. Man kann sich auch super gut vorbereiten, wenn man morgens auf die Arbeit geht und trotzdem kann man über die Straße laufen und es kommt ein Auto. Ich weiß, dass ich mir der Gefahren mehr bewusst bin auf meinem Boot als die meisten Menschen morgens auf dem Weg zur Arbeit. Und ich weiß, dass ich optimal vorbereitet war, aber es kann natürlich was passieren.
Klar. Also wir haben es ja eben gesagt, es kann was mit dem Wal sein, es können diese enormen Wellen- und Witterungseinflüsse natürlich sein oder große Frachtschiffe. Aber wird einem das dann tatsächlich bewusst? Also es gibt ja Situationen, man hört es und wenn man es dann tatsächlich erlebt, ist es nochmal etwas anderes zu wissen, man hat sich jetzt tatsächlich verabschiedet.
Es ist definitiv ein Unterschied. Man erwartet viel, aber diese wirklichen Emotionen, mit denen man sich dann auseinandersetzen muss, die kommen natürlich erst, wenn das wirklich eintritt. Das heißt, die Traumwelt, die ich mir vorher gebaut habe, ich habe ja Fragmente an Erfahrung, aber natürlich nicht die Erfahrung, einen Ozean überrudert zu haben. Also baut man sich aus Fragmenten Erwartungen zusammen und denkt, so wird es wohl sein. Natürlich ist das, was wirklich dann passiert, ein ganzes Stück anders, aber man muss damit umgehen können. Man kann ja nicht.
Und sehen Sie jetzt, wenn Sie jetzt Ihre Freunde wiedersehen und die Eltern wiedersehen, nehmen Sie die anders wahr?
Ich nehme sie anders wahr, weil mir auffällt, dass sie mich anders wahrnehmen. Und ich bin immer jetzt ganz happy gerade bei meinem Papa. Den habe ich ja noch nie so stolz gesehen. Und da geht mir das Herz auf. Und das freut mich dann.
So, endlich was geleistet, worauf der Papa auch stolz ist.
Er war früher schon stolz, aber die, wie Papas halt sind. Und jetzt, er kann das richtig, ja, er artikuliert das richtig. Und da bin ich natürlich dann richtig stolz auf meine Leistung auch. Und
also der Papa ist stolz, der Platz vor Stolz, ja. Und die Tochter ist gerudert. Wie haben Sie sich denn das Pensum eingeteilt? Wie viele Stunden sind Sie pro Tag gerudert und wie viele Ruhephasen gab es?
Also geplant waren 12 Stunden am Tag und das immer in 2 Stunden Intervallen. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass ich Probleme habe mit dem Sitzen, weil die Haut sich natürlich dauernd entzündet an diesen Stellen, wo man eben in diesem dauernden Nass irgendwo sitzt. Man hat dann ganz viele Möglichkeiten, die funktionieren könnten, aber man weiß es ja nicht. Also man weiß nicht, wie die Haut reagiert nach 3.
Aber warum ist die Haut immer nass? Ich stelle mir jetzt vor, gut, es kommt dann die Gischt ins Boot, aber Sie hatten doch bestimmt Funktionskleidung an, die wasserabweisend ist.
Es ist einfach nichts mehr zu trocknen. Alles ist irgendwann nass. Und es trocknet ja nicht. Es ist kein Süßwasser. Das heißt, wenn ich eine Kleidung in Salzwasser wasche, wird sie nicht sauber. Und viel schlimmer noch, es bilden sich dann diese Salzkristalle in diesen Stoffen. Und wenn ich mit diesen Stoffen dann rudern würde, würde sich das ja wie Sandpapier reiben.
Die reiben dann.
Deswegen müsste man mit Süßwasser waschen. Aber Süßwasser ist ja an Bord ein Luxus. Das heißt, es ist wirklich Kleidermanagement, was man betreiben muss. Und trotzdem lässt es sich nicht vermeiden, dass man Druckgeschwüre bekommt. Man bekommt nach ein paar Wochen Salzwassergeschwüre.
Wie sehen die aus? Darf ich das fragen?
Fragen Sie lieber, wie weh sie tun, dann können Sie sich
und
vorstellen.
Und wie weh?
Es ist richtig, also es ist arg, richtig arg.
Ist es wie eine, wenn man vom Joggen, vielleicht kann sich das der ein oder andere Hörer besser vorstellen, eine Blase hat, die ist offen und man läuft dann weiter? Ist das
es ist
sowas
keine Blase. Also meine Hände waren ja mal alles Blasen am Anfang. Das ist nach 2 Wochen alles verhornt. Das ist weniger das Problem. Es sind richtige Geschwür, richtige Entzündung. Das kennt man vielleicht, wenn man in der Altenpflege, wenn alte Menschen im Bett liegen und sich nicht bewegen können, bilden sich Druckgeschwüre. Und das ist ein ähnlicher Effekt, wenn man mit nasser Haut ständig auf diesem
Rollsitz sitzt. Und dann noch die Feuchtigkeit immer.
Und die Bewegung halt, diese Vor- und Zurück auf dem Rollsitz immer. Und trotzdem muss man halt weitermachen. Man kann ja nicht aufstehen, man kann ja nicht im Stehen rudern.
Ja, man hat dieses Pensum und muss den Schmerz letztendlich überwinden und besiegen. Wie geht denn sowas?
Das ist eben die mentale Challenge. Und deswegen sage ich immer, es sind 80%, würde ich einschätzen, Kopfsache und 20% Körper. Die meisten erwarten, es ist wirklich nur den ganzen Tag da bolzen und rudern wie eine Verrückte. Die wirkliche Herausforderung ist, morgens auszustehen und rauszugehen und sich wieder draufzusetzen. Mhm. Das ist eigentlich so die.
Und haben Sie sich da selbst auch ein bisschen überrascht?
Eigentlich nicht, nee.
Also Ihnen war diese, nicht, das ist toll, wenn man das ja weiß um seine eigenen Kräfte.
Es wäre ja leichtsinnig gewesen, wenn ich mir das nicht hätte zugetraut. Nicht überrascht. Ich bin eher überrascht über die Auswirkungen, die es hat, wenn man das hinter sich gebracht hat.
Um eben mit dieser Tour auf den Unterwasserlärm und die damit verbundenen Gefahren für die Unterwasserwelt aufmerksam zu machen, hat sie diese Strapazen auf sich genommen. Und Sie haben es, Janice, gerade angedeutet, dass Sie darüber überrascht waren, was für Auswirkungen sich einstellen, wenn man so ein Projekt wie das Ihrige hinter sich gebracht hat. Welche Auswirkungen meinen Sie denn? Was passiert gerade mit Ihnen?
Das ist jetzt ein ganz interessanter Prozess. Ich bin jetzt seit 2 Monaten zurück an Land und ich sage immer gerne, ich bin noch nicht mit dem Kopf richtig da.
Sie haben noch Seebeine.
Ich habe noch, ja, der Kopf Seebeine ist irgendwo da draußen, den muss ich noch holen. Es passiert ein ganz großer Umbruch im Moment mit mir. Das heißt, meine Wertevorstellungen sind jetzt ganz andere. Ein gutes Beispiel ist, wo ich in Barbados angekommen bin, sind wir in den Supermarkt gegangen. Ich habe da drin Kopfschmerzen bekommen von diesen unwahrscheinlich vielen Reizen, die ja plötzlich wieder da waren. Farben und Gerüche und Menschen und alles, das war mir zu viel. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, wie wir zugeböllert werden mit diesem ganzen Mist. Also meine eigene Stille, die ich jetzt eigentlich auch suche. Mhm. Und ich versuche, und ich als Mensch kann das ja, versuche mich nun von diesen Störquellen einfach fernzuhalten. Im Gegensatz zu Fischen und Säugetieren unter Wasser kann ich
können
das
Sie ja das tun, ja. Wie war denn die Ankunft?
Oh je, es war nochmal richtig hartes Rudern. Mir waren die Hände schon aufgerissen, aber ich musste die Westseite von der Insel ziemlich nah an der Insel runterrudern. Es sind ziemlich viele Riffe dort, also es ist relativ kritisch.
Hatten Sie da schon so kleine Boote, die Sie dann auch wieder begleitet haben?
An der Nordspitze von Barbados hat mich jemand abgeholt. Und dann sind es aber nochmal 4-5 Stunden bis in den Hafen runter, die ganze Westseite lang. Ich war dann wirklich richtig ausgepowert. Ich hatte auch 2 Nächte nicht geschlafen. Man muss ja diese Insel treffen, diese winzige Insel in diesem riesen Meer. Das heißt, wenn ich nachts schlafen würde, würde ich abgetrieben werden. Mhm. Ja, ich war völlig erschöpft und bin dann in den Hafen rein. Nochmal ein kurzer Kampf im Hafen mit dem Wind. Und irgendwann bin ich gegen diesen Steg gestupst mit der Nase von dem Boot. Und was dann passierte, ich weiß nicht. Es waren nur noch Menschentrauben da. Überall gingen wieder Nebelhörner von Schiffen los. Alle haben geschrien und gefeiert. Und ich war wie im Rausch. Ich weiß nicht, ich habe das nicht richtig mitbekommen. Ich bin erstmal zusammengebrochen natürlich dann, als ich aus dem Boot ausgestiegen bin, weil man ja nicht mehr laufen kann.
Was passiert mit den Muskeln?
Es sind zwei Sachen. Also man nennt es ja Landkrankheit. Das ist natürlich erstmal der Gleichgewichtssinn, funktioniert jetzt nicht mehr auf der soliden Erde. Und das Zweite bei mir ist, dass einige Muskeln natürlich auch ein bisschen atrophiert sind, weil man beim Rudern andere Muskeln benutzt als beim Laufen. Und auf dem Boot kann man ja nicht stehen oder kaum stehen. Dann fällt man ja über Bord. Und ich bin dann über die Reling gestiegen und bin gleich erstmal direkt hingefallen. Ich konnte mich nicht halten, mir war schwindelig. Und es war aber ganz gut, weil dann saß ich mal. Und
Gab es Interviews, waren gleich Freunde da, haben ihre Eltern sie in die Arme genommen. Können Sie sich noch an sowas erinnern oder war das alles ein einziger
Durcheinander? Es ist eine große Menschentraube, in die ich gefallen bin. Ein paar Gesichter weiß ich noch, das sind Menschen, die mir sehr am Herzen liegen. Interviews haben wir dann relativ wenig an einem Tag gemacht, weil ich es einfach gesagt habe, ich pack das nicht. Mir war das einfach alles zu viel. Das haben wir dann am nächsten Tag ja auch bei euch gemacht, bei HR3. Und ja, ich habe so ein paar Tage.
Ja, wir waren eines der Ersten. Das war natürlich ein ganz, ganz großes Geschenk. Aber trotzdem muss man auch nochmal sagen, die haben sich ja eigentlich auch selber überrascht, weil sie waren ja sehr viel eher da. Nach 90 Tagen waren sie da und geplant waren eigentlich ursprünglich?
4 bis 5. Das ist der Maximal. Also man muss ja so planen mit den Lebensmitteln, die man mitnimmt, dass man nicht verhungert. Das heißt, man nimmt lieber ein bisschen mehr und deswegen waren 4 bis 5 Monate realistisch, worst case.
Und wie ist die Planung jetzt für das Leben an Land? Also für einen, weil Sie es selber gerade gesagt haben, es passiert gerade ganz viel, es ist vielleicht auch ein neuer Abschnitt. Was sind jetzt Ihre Pläne?
Ich glaube, ich habe mich ein ganzes Stück wieder selbst gefunden. Ich habe doch jetzt ein Gefühl wieder, was ich in meinem Leben weitermachen will. Das wird viel mit den Meeren zu tun haben. Ganz aktuell schreibe ich jetzt erstmal mein Buch. Das hilft mir, mich ein bisschen zu reflektieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in nicht allzu ferner Zukunft wieder mit so einem Rudergerät auf einen Ozean gehen werde.
Wo ist das Boot denn eigentlich heute?
Es ist jetzt endlich in Speyer angekommen. War ja einige Monate noch unterwegs. Und habe ich letzten Freitag in Mannheim abgeholt. Aha. Und dann haben wir es nach Speyer wieder nach Hause gebracht.
Ist wahrscheinlich auch ein ganz besonderer Moment gewesen. Die Ocean Care-Präsidentin Sigrid Lüber hat gesagt, die Leistung von Janice ist ein unschätzbarer Beitrag zur Aufklärung über die Unterwasserlärmverschmutzung und ein unüberhörbares Signal an die Entscheidungsträger. Sie schreiben jetzt ein Buch, das wird sicherlich dann auch ein Thema sein. Und können Sie vielleicht schon sagen, wohin die nächste Reise geht? Wird es wieder mit Rudern zu tun haben oder wird es eine andere physische Tätigkeit sein?
Es gibt ein paar ganz große Projekte, aber bis dahin ist noch sehr viel Zeit. Und deswegen denke ich, werde ich in dieser Zeit mich nochmal mit einem Ruderboot aufs Wasser begeben. Mich reizt aktuell sehr der Pazifik. Den am Stück zu machen, wären 7 Monate. Das wäre jetzt nicht die maximale Planung, sondern das wäre realistisch 7 Monate. Man könnte aber kurze Etappen machen, zum Beispiel, dass man in San Francisco startet, nach Hawaii geht, von Hawaii nach südpazifischen Inseln und dann nach Australien. Dann hätte man ja auch gleich noch die Option, den Indischen Ozean mitzumachen und um die Welt zu rudern.
Natürlich, natürlich hat man die Option. Aber ich merke schon, Sie rechnen jetzt immer so in Rudereinheiten. Wo kann man was?
Ich weiß nicht, ob ich für den Rest meines Lebens rudern werde. Sehr unwahrscheinlich. Mich reizt doch das Segeln.
Eigentlich kann man doch sagen, wenn man einen Traum hat, dann tatsächlich, und man verfolgt den, kann dieser Traum Wirklichkeit werden.
Es ist dieser plumpe Spruch, der erste Schritt ist der schwierigste. Und das ist wirklich so. Und es war bei mir nicht anders, auch mit Beruf und Familie. Und man muss alles vereinbaren miteinander. Aber wenn man diesen einen Schritt mal macht in Richtung Traum, dann kommt der Rest von selbst. Man muss nur mal anfangen zu laufen.
Und wenn ich in Ihr fröhliches und offenes und glückliches Gesicht schaue, liebe Janice Jackheit, wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute bei neuen Projekten. Ich merke, Sie sind da noch so ein bisschen verschwiegen und wollen das noch für sich hüten. Das ist Ihr gutes Recht. Sie waren lange genug einsam auf See und haben gemerkt und gelernt, dass man auch was für sich behalten muss. Herzlichen Dank für die Offenheit im Gespräch heute am Sonntagmorgen hier bei uns.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Gerne.
Bärbel Schäfer live bei 3 ist mehr drin. HR3.